Hast du vor, länger zu arbeiten, Saidi?
Ja, ich kann mir das grundsätzlich schon vorstellen, aber wobei meine Vorstellung eigentlich eher ist, dass ich nicht so ein festes Renteneintrittsdatum habe, sondern dass ich so eher so ein Phase-Out habe. Das heißt, ich würde eigentlich gerne schon früher als 67 ja wahrscheinlich weniger arbeiten. Und das kann ich mir dann schon vorstellen, dass ich das länger durchhalte, so wie es mir halt dann auch gesundheitlich geht. Weil ich glaube, ich würde mich sonst in der Rente vielleicht auch langweilen.
Es gibt ja jetzt eine neue Option. Du kannst länger arbeiten und 22.000 Euro kassieren als Durchschnittsverdiener. Mhm. Und was wir uns diese Woche anschauen ist, wann ist das eine gute Idee und vor allem, wie geht das? Und genau das diskutieren wir in dieser Folge Geld ganz einfach mit Saidi und Emil von Finanztipp. Bei Finanztipp sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir, wie. Ja, so Rente klingt ja erstmal verlockend. Ne? Du hast ja dein Arbeitsleben hinter dir und dann kannst du quasi finally ins große Nichtstun oder in den großen Müßiggang sozusagen abziehen.
Siehst du, dieses Nichtstun, das schockt mich irgendwie so ein bisschen. Ne? Also, was mache ich denn dann eigentlich alles mit meiner Zeit? Aber weniger zu machen, ja. Aber entschuldige.
Also ich würde auch sagen, die einen erschreckt dieses Nichtstun, die anderen erschreckt vielleicht diese Frage, reicht die Rente?
Ja, natürlich.
Und man kann natürlich in der Rente zusätzlich arbeiten. Das machen, glaube ich, auch sehr, sehr viele Rentner.
Wahrscheinlich auch notgedrungen mittlerweile, immer mehr, ja.
Und da soll es bald einen weiteren Anreiz geben. Welcher das ist, schauen wir uns gleich noch an. Davor haben wir noch unseren Finanztipp Anti-Werbeblock sozusagen. Und zwar würden wir die Gelegenheit gerne nutzen, um dich auf eine Option hinzuweisen, nämlich auf die vielen Fragen, die wir immer hier im Podcast bekommen, von denen wir viele leider gar nicht so richtig beantworten können, weil sie einfach ja zu ausführlich beantwortet werden müssten, um sie hier gut zu beantworten.
Oder ich müsste eigentlich auch mal eine Rückfrage an den Fragesteller stellen, was natürlich naturgemäß nicht geht.
Ja, und dafür gibt es aber eine Option, die du, liebe Nutzerin, lieber Nutzer, einfach nutzen kannst, und zwar das Finanztipp-Expertengespräch. Und da kann dir Saidi oder Hermann auch mal eine Rückfrage stellen.
Genau, die Finanztipp-Expertengespräche mache ich mit meinem Chefredakteurskollegen Hermann Josef Tenhagen. Nicht zusammen, sondern abwechselnd. Ja, wir wechseln uns da ab. Und wir hatten auch neulich mal ein Expertengespräch, wo wir einfach mal alle Fragen zugelassen haben. Also nicht zu einem bestimmten Thema, was wir öfter auch mal machen, zum Thema Rente oder Vermögensaufbau oder Immobilie oder sowas in der Richtung. Sondern wir haben einfach mal eine offene Fragerunde gemacht. Das war ziemlich anspruchsvoll für mich, muss ich ganz ehrlich auch sagen. Aber es war wirklich auch schön zu sehen, wie begeistert das angenommen worden ist, wie dankbar die Leute einfach auch waren, dass mal auf ihre Frage mehr als nur 30 Sekunden eingegangen wird, sondern halt eher mal 5 oder sogar vielleicht sogar 10 Minuten lang. Und das gibt uns auch viel zurück, weil wir einfach auch sehen, nicht nur für das Lob, das glaube ich, darf ich sagen, dass wir dafür bekommen, sondern einfach auch mal die konkreten realen Problemstellungen, die da draußen so herrschen und ganz unterschiedliche Vielfalt, was auch vielleicht mal nicht verstanden wird von unserem Content. Das ist für uns auch wirklich sehr schön. Und deswegen freue ich mich, wenn du auch mal dabei bist.
Und wie das geht, erfährst du ganz einfach in dem Link unten in den Shownotes. Ja, dann machen wir mal weiter mit der Rente und zurück zu diesem 22.000 Euro Versprechen, wenn wir hier schon so, sage ich mal, wie in der Lotteriewerbung so große Summen versprechen. Die Bundesregierung hat ja so ein Maßnahmenpaket für mehr Wirtschaftswachstum auf den Weg gebracht und da sind auch neue Optionen für die Rente drin. Und was es ja bisher schon gab, du kannst ja nach der Regelaltersgrenze, ach, schönes Wort.
Also 67 für die Jüngeren unter uns, ja.
Da kannst du ja weiterarbeiten. Und die Beiträge deines Arbeitgebers für die Arbeitslosen und die Rentenversicherung, die gehen dann aber an dich und nicht an den Staat, weil wenn du arbeitslos wirst, bist du ja Rentner.
Ja.
Und naja, Rentenversicherung, du zahlst ja nicht mehr ein, du kriegst ja schon Rente. Und das sind ja dann 10,6% mehr brutto.
Sowas in der Richtung, ja, genau.
Und ist ja eigentlich auch jetzt gar nicht so viel, wenn man überlegt, du opferst so deinen wohlverdienten Ruhestand sozusagen. Also wenn wir jetzt mal vom finanziellen Bedarf so ein bisschen weggehen sozusagen.
Ich glaube, wahrscheinlich werden verschiedene Hörerinnen und Hörer sich denken so, boah, die reden da vom Längerarbeiten. Ja, ist die Frage, ob ich es überhaupt bis 67 schaffe, das ist natürlich ganz richtig. Und ich glaube, dass die Unterschiede sind da, ehrlich gesagt, gewaltig. Das hängt halt wirklich davon ab, natürlich vom persönlichen Gesundheitszustand auch, brauchen wir gar nicht drüber reden, aber halt auch von dem Job, in dem du arbeitest. Ne? Das ist völlig klar, dass ja, ich glaube schon viele körperlich anspruchsvolle Jobs, handwerkliche oder sonst wie korrekte Jobs, da ist es kaum realistisch, bis 67 wieder durchzuhalten und wird man eher wahrscheinlich früher in Rente gehen müssen mit einer kleineren Rente, ist also de facto eine Rentenkürzung oder sogar vielleicht sogar eine Rente mit 63 in Anspruch nehmen können. Aber umgekehrt, das sieht man auch heutzutage schon, dass es natürlich schon auch viele Jobs gibt, gerade ja, im weitesten Sinne die berühmten Bürojobs, ne? sind die Leute noch relativ fit. Die Leute werden ja auch tendenziell eher fitter. Ja, das muss man schon sagen. Dann merkt man auch, dass wir mit unserem Gesundheitssystem jetzt nicht ganz auf dem falschen Dampfer sind. Und da gibt es, glaube ich, schon in einer, genau wie du sagst, wo man auch sagt, boah, also das wäre jetzt schon ziemlich heftige Einschnitte, gesetzliche Rente. Ich fühle mich aber noch gut, ich will da noch weitermachen. Und dann habe ich jetzt hier den Vorteil, dass gute 10% mehr Brutto aufs Brutto draufkommen. Schon vielleicht für den einen oder anderen nicht so unattraktiv.
Aber es soll jetzt eine neue Option geben, die in diesem Paket steckt, wenn du quasi nach Rentenbeginn weiter arbeitest. Ich muss zugeben, ich habe auch einen Moment gebraucht, bis ich das
ist nicht so einfach.
Bis ich das einmal in meinem Gehirn entwirrt habe. Also wenn du nach Rentenbeginn weiter arbeitest und wichtig, dann auf die Rente erstmal verzichtest. Also de facto gehst du eigentlich gar nicht in die Rente.
Genau, machst einfach weiter.
Genau, ja. Du bekommst nichts raus.
Ja.
So. Dann sollst du so eine Extraprämie und
du zahlst weiter ein, ne? Ganz wichtig. Also genau. Also es ändert sich eigentlich gar nichts. Du arbeitest mit 68, 69 einfach weiter. Ja? Du wirst ganz normal vom Brutto die üblichen Sozialabgaben abgezogen. Erstmal ändert sich gar nichts.
Genau, und wir haben jetzt auch endlich mal wieder, das Ding hat auch einen Namen, endlich mal wieder ein neues Wort in der Kategorie deutsche Horrorbegriffe. Und zwar heißt das die Rentenaufschubprämie.
Ja, schön. Was für eine Prämie kriege ich denn da?
Und naja, was für eine Prämie kriegst du? Wir haben das mal, unsere Kolleginnen und Kollegen bei Finanzamt haben das einmal so grob durchgerechnet. Warum grob? Naja, es gibt in diesem Maßnahmenpaket sind kaum Details. Deswegen kann man das einfach nicht auf den letzten Euro berechnen. Aber für einen Durchschnittsverdiener, also den sogenannten Eckrentner.
Ja, genau.
Sind's
auch so ein schönes Wort, Eckrentner.
Das Äquivalent zum Eckbüro ist dann der Eckrentner. Und für den sind es quasi 22.000 Euro.
Also der liegt irgendwie, muss man kurz sagen, glaube ich, bei 45.000 brutto.
Genau, ja. So 45,5, also 45.300 irgendwas brutto.
Und der würde nach 2 Jahren aber mehr kriegen, ne? Das sind irgendwie, ich glaube, 47.000 oder sowas in der Richtung, glaube ich, waren es.
Genau, also du verzichtest jetzt vorerst auf deine Rente, zum Beispiel für 2 Jahre. Mhm. Arbeitest noch 2 Jahre länger, dann bist du 69. Und dann gehst du in Rente und jetzt bekommst du nach den 2 Jahren alle Monatsrenten, auf die du verzichtet hast, auf einmal ausgezahlt, plus die Krankenkassenbeiträge, die sich die Rentenversicherung gespart hat.
Die auch noch, ne? Also sonst müsste die Rentenversicherung ja für dich Krankenkassenbeiträge bezahlen. Du hast ganz normal weitergearbeitet, hast sie natürlich selbst bezahlt und deswegen kriegst du die hinten noch oben drauf.
Genau. Und das sind auch nochmal 8,5% deiner Rente bei so einem durchschnittlichen Zusatzbeitrag. Ja, und wieso lohnt sich das jetzt? Also du.
Genau, da kommt schön. Aber da kommen dann irgendwie so, habe ich mir gemerkt, so gute 47.000 waren es oder sowas raus.
Genau, genau. Mhm. Also du bist jetzt da 67, 45.500 brutto. Und dann bekommst du 47.000 auf einmal raus.
Genau, und das steht im Gesetzestext das schöne Wörtchen abgabenfrei. Ne? Also
genau.
Das soll brutto wie netto sein.
Genau, also so würde ich es auch verstehen. Also klar, unsere Kolleginnen und Kollegen sind quasi davon ausgegangen, dass es auf jeden Fall keine Krankenversicherungsbeiträge drauf gibt und eben auch keine Steuern, weil die Prämie macht ja nur Sinn, wenn sie steuerlich begünstigt ist. Warum? Wenn du die erste Option genommen hast. Also du arbeitest quasi freiwillig weiter und zahlst in die Rente ein. Dann bekommst du pro verdienten Rentenpunkt einen Bonus von 0,5% pro Monat. Das heißt, unser Eckrentner hier, der verdient genau 2 Rentenpunkte, der bekommt dann quasi 1% mehr pro Monat. Und das sind also, ja, auf jeden Fall über 2 Jahre bekommt er 43.000 Euro Rente brutto.
Das ist ja jetzt erstmal nicht so der Riesenunterschied, ne? Also im einen Fall, ich bekomme keine Rente, da bekomme ich nach 2 Jahren 47.000 ausgezahlt. Im anderen Fall bekomme ich ja Rente, ne? Und arbeite aber parallel gleichzeitig weiter und bekomme über die 2 Jahre natürlich nicht auf einen Schlag, sondern halt pro Monat Rente, ich glaube, das hast du gesagt, 43.000 Euro ausgezahlt. Das sind jetzt nach meiner Rechnung nur 4.000 Unterschiede. Da denkt man sich so, boah, war jetzt nicht ein Riesenunterschied.
Brutto.
Genau.
43.000.
Jetzt kommt der entscheidende Punkt, ne? Brutto. Ne?
Durchschnittlicher Kassenbeitrag geht ja weg, Pflegebeitrag, Steuer und du kriegst ja Rente plus Lohn. Das heißt, du hast einen relativ hohen Steuersatz.
Genau.
Also es ist schon, und daher kommen dann quasi, dann bleiben dir netto so 25.000. Mhm. Und das sind dann die 22.000 Unterschied, die du quasi bei der Rentenaufschubprämie mehr rausholst.
Genau, also im einen Fall, ich arbeite weiter, ich lasse mir nichts von der Rente auszahlen und kriege dann hinterher auf einen Schlag 47.000 quasi netto. rausgezahlt. Da haben wir übrigens auch bei den jeweiligen Ministerien, also beim Bundesfinanzministerium, beim Bundesarbeitsministerium nachgefragt. Die konnten uns dieses abgabenfrei nicht genauer erklären. Also wie es genau abläuft und so weiter, da ist noch so ein kleines Sternchen dahinter, weil wir wissen es nicht. Aber natürlich, wie du es gerade richtig gesagt hast, Emil, das Ganze macht nur Sinn, wenn das praktisch brutto wie netto ist. Und dann hast du 47.000 netto auf Einschlag bekommen. Im anderen Fall, das ist ja ganz nett, dass du 43.000 brutto an Renten bekommst, aber die musst du natürlich, weil du ja parallel weitergearbeitet hast. Du hast über die Jahre 43.000 Euro brutto Rente bekommen, aber du hast ja auch noch ein Bruttogehalt vom Arbeitgeber bekommen und das musst du natürlich zusammen versteuern. Da ist dann wahrscheinlich schon ein ganz ordentlicher Steuersatz drauf. Und dann haben wir mal abgeschätzt, na, da kommen wahrscheinlich, bleiben nur 25.000 an monatlichen Renten im zweiten Fall hängen. So, 47.000 netto kassieren, im anderen Fall 25.000 netto kassieren, macht einen Vorteil für diese einmal, für die Rentenaufschubprämie eben von 22.000 netto.
Genau, das, also klar, wir diskutieren da jetzt so ein bisschen, es ist halt das ist ja beschlossen, aber es ist ja noch so, ich sag mal, im Vorlagenstadium. Also es müssen jetzt die Ministerien noch ganz genau
auch Diskussionen drum, ne?
Ausarbeiten und wie das so kommt, die 22.000 Euro sind natürlich irgendwie schon krass. Man kann das ja auch theoretisch beliebig lang machen, solange man muss sich vorher mit seinem Arbeitgeber darüber einigen, so wie ich das verstanden habe. Aber für mich war so die wichtigste Frage, wenn wir jetzt mal die ganzen Zahlen hinter uns lassen oder so, ich sag mal, wir behalten die Zahlen so mal im Hinterkopf. Naja, wann sollte man das machen? Du hast ja vorhin schon drüber geredet, vielleicht geht es auch gar nicht. Also klar, jetzt als Dachdecker zum Beispiel oder wenn du arbeitest, bist Schlosserin oder Metallbauerin in der Werkstatt, das ist ja körperlich schon noch gar kein so einfacher Beruf. Da ist es ab 67 vielleicht keine Option mehr, aber für den einen oder anderen ist es halt vielleicht eine Option. Ich glaube, das ist halt jetzt, das ist irgendwie eine schwierige Situation, wo du so diesen Lebenszeit, das Arbeits- oder den Tausch von Lebenszeit gegen Geld, das merkt man da wahrscheinlich besonders krass.
Ich glaube ja, es hängt einfach so ein bisschen von den persönlichen Umständen ab. Ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, was wir auch mit dieser Folge so ein bisschen transportieren wollen, dass sich halt so dieses feste Renteneintrittsalter 67, auf das ja auch, das ist gerade angesprochen, auf viele Arbeitsverträge ausgelegt sind. Ne? Also auch in meinem Arbeitsvertrag bei Finanztipp steht drin, der Vertrag endet mit dem Einsetzen der Regelaltersgrenze. Ja? Also wenn ich in Rente gehe. So, das weicht aber immer mehr auf und ist auch gut, dass das aufweicht. Aber wieso sollten wir von gut qualifizierten Fachkräften, zu denen du vielleicht auch zählst, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, warum sollten wir auf die verzichten, wenn die mit 67 einfach noch fit sind und ja, einfach nochmal weitermachen möchten? Und wenn es nur, in Anführungszeichen, nur in Teilzeit ist, ja, das ist ja quasi mein Plan. Auf der anderen Seite mag es, glaube ich, bei vielen Leuten, das muss man schon auch mal deutlich sagen, einfach auch nie sein, ne? Weil ich glaube schon, das wissen wir auch statistisch, viele haben halt keine ausreichende Altersvorsorge. Das muss man einfach mal sagen. Also es ist nicht jeder im Besitz eines Hauses oder vielleicht ist es auch nochmal ein Haus, das renoviert werden muss. Und wenn nicht, ist halt vielleicht nicht so viel Vermögensaufbau passiert. Und da ist es schon gut, wenn ich zumindest die Option habe, das ein bisschen weiter nach hinten rauszuschieben und dann jetzt in unserem Beispiel 47.000 netto zu kassieren. Klar, es ist jetzt nicht weltverändernd, aber es ist schon mal eine gehörige Erleichterung. Erstens habe ich ja schon 2 Jahre, überlebt, weil ich ja weiter gearbeitet habe. Und dann habe ich auf die letztendlich verkürzte restliche Zeit, bis zum Tod, ja, muss man auch ganz klar sagen, habe ich da 47.000 netto kassiert. Gar nicht so schlecht. Und klar, wenn es Teilzeit ist, wir reden ja jetzt von einem Durchschnittsverdiener, dann ist es natürlich auch weniger, ja. Ist schon klar.
Was man, glaube ich, beachten muss, also klar, einmal, es ist natürlich zum Beispiel attraktiv, jetzt sagen wir gerade so wie so eine Haussanierung oder so, kannst du ja theoretisch sagen, okay, ich arbeite jetzt noch die 2 Jahre weiter. Und dann stecke ich meine ganze Rentenaufschubprämie quasi da rein. Das ist ja absehbar. Das Problem bei der Strategie ist, man kann das, glaube ich, unser Kollege Jan hat mit uns einmal so die Tabelle durchgeschaut, hat er so halb im Spaß gesagt, na, du kannst es auch machen, bis du 85 bist, und dann kriegst du 500.000 Euro raus auf einen Schlag.
Nicht realistisch.
Nicht realistisch. Das Problem ist aber auch so, wie ich das verstanden habe, wenn du jetzt quasi in dieser Arbeitsphase stirbst, dann bekommen deine Hinterbliebenen das ja nicht ausgezahlt, diese Renten.
Ja, das ist richtig, genau. Also, aber ich meine, ich sage mal so, klar, wir wissen es alle nicht, es kann einen jederzeit ereilen. Ich würde irgendwie meinen, dass ich meinen Gesundheitszustand, wenn ich mir dann realistisch in den Spiegel schaue, auch abschätzen kann. Und natürlich ist das jetzt hier keine Aufforderung von uns, hey, arbeitet alle, bis ihr halt tot umfallt. Auf gar keinen Fall. Sondern im Gegenteil. Wenn ich halt in mich reinhöre, merke ich, mir geht es eigentlich nicht gut. Ja, dann sollte ich das vielleicht nicht machen. Oder ich mache halt nur 50%. Ja, auch denkbar, dann bin ich wieder bei meinem Beispiel. Also mit anderen Worten, es ist sicherlich nur dann eine Option, wenn es zum einen finanziell sich lohnt, in dem Sinne, dass ich halt, ja, meine Rente reicht nicht aus und ich habe auch nicht genügend auf der Seite und bin darauf angewiesen. Und auf der anderen Seite, wenn ich es mir einfach gut körperlich, geistig, gesundheitlich, gesamt gesehen vorstellen kann, dann muss natürlich der Job auch dazu passen. Und weil du richtig gesagt hast, ich muss mich ja eh mit meinem Arbeitgeber einigen, vielleicht ändert sich halt nicht genau mit 67, aber rund hinten ändert sich halt der Job auch nochmal so. Ne? Also, dass man irgendwie als erfahrene Arbeitskraft dann vielleicht ein bisschen eher eine beratende oder sowas, Trainer, coachende Tätigkeit oder ähnliches reingeht, ja, wo man einfach auch das Wissen, Know-how, Stichwort Fachkräftemangel, da kommt die ganze Idee ja her, dass wir damit eigentlich den Fachkräftemangel in Deutschland bekämpfen wollen, dass ich halt das nochmal weitergebe, was immer noch für meinen Arbeitgeber wertvoll ist an mir, um es mal jetzt ganz nüchtern zu sagen.
Ja, und was für mich auch so wirklich so ein Faktor ist oder den man auf gar keinen Fall außen vor lassen sollte, man sollte natürlich schon danach die Rente noch genießen können. Also ja. Das klingt jetzt so ein bisschen, auch aus unserer Perspektive, ist ja, also die Rente ist ja bei uns jetzt noch nicht so um die Ecke. Das klingt immer so ein bisschen, aber gerade da ist ja das Leben genießen und noch fit sein ist ja umso wertvoller, weil ja die rein statistisch gesehen die verbliebene Zeit kleiner wird, ganz ohne, dass ich da jetzt irgendwie zynisch rüberkommen will. Aber
absolut, muss man so sehen. Und ich danke, Emil, dass du das ja auch reinbringst. Ne? Das würde ich absolut unterschreiben. Ne? Diese 2 Jahre wollen schon gut überlegt sein, weil es sind auch wirklich wertvolle Jahre. Man kann es ja auch andersrum sehen. Ja? Hey, ich bin da noch fit und ich habe jetzt die Chance, mal weniger gestresst durchs Leben zu gehen. Ich habe die Chance, vielleicht noch Sachen zu erleben, die ich mir vielleicht irgendwann jenseits der 70 nicht mehr, wo es einfach nicht mehr geht. Ja. Insofern will ich schon gut überlegen, ob ich diese Zeit so verbringen will. Und ich kann jetzt immer nur wieder auf meinen Gedanken kommen. Ja, ich kann mir schon vorstellen, noch zu arbeiten, aber bestimmt nicht mehr Fulltime.
Ja, das ist genau das halt auch wirklich das Ding, wo man dann ja auch schauen muss. Ich vermute mal, die meisten Firmen, die das anbieten, sind relativ kompromissbereit, weil die ja vor allem die Kräfte irgendwie die halten brauchen. Wollen.
Also das ist ja absehbar. Ne? Da wird sich, also mal schauen, wie die Zuwanderungspolitik in Deutschland in den nächsten Jahren und Jahrzehnten noch weitergeht. Aber grundsätzlich, glaube ich, so richtig fundamental wird sich an dem mehr oder weniger großen Fachkräftemangel und damit dann auch an dem Bedarf, Leute zu halten, nicht alle sind dann auf einmal vom alten Eisen. Ja, und das Know-how ist durchaus in einem gewissen Bereich bestimmt noch gefragt.
Ja, damit sind wir schon so fast am Ende von unserer Rentenfolge mit den 22.000 extra. Das ist schon... Es würde ich sagen, ist einer der größten Gambles oder so, eine der größten Wetten, die wir bisher hatten.
Genau. Eigentlich. Vielleicht lass mich da noch was sagen. Ja? Also zum einen, man kann natürlich auch sagen, ich nehme diese Option, dass ich sage, ich beziehe schon Rente, arbeite noch weiter und bekomme dann diese 0,5%, die jetzt, wo wir sagen, das so durchschnittlich macht das 22.000 weniger. Der Punkt ist natürlich, ich weiß nicht, wie alt ich werde. Also diese Rente die höhere Rente zu nehmen, ist natürlich wie immer ein Wette auf ein langes Leben. Ja, ich glaube, dass sich das in vielen Fällen nicht auszahlen wird, weil wir haben jetzt nicht bis zum Sterbedatum XY durchgerechnet. Ich kann ja auch die 47.000 netto, die ich dann bekomme, nehmen und natürlich in meine Geldanlage, in meine Altersvorsorge stecken. So sollte man es auch definitiv machen. Dadurch entziehe ich darauf natürlich nochmal eine Rendite. Aber wichtiger ist eigentlich die Message, die wir hier senden wollen, auch an dich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, über die Rente nicht so als so ein Datum nachzudenken, zu dem sich alles ändert. Das trifft auf die gesetzliche Rente zu. Das ist immer, diese Regelung wird bestimmt über die nächsten Jahre und Jahrzehnte nicht die einzige bleiben. Es gibt jetzt schon mehrere Optionen, ja, früher und später in Rente zu gehen, so und so Rente zu beziehen, Rente jetzt Rentenaufschubprämie nach hinten zu verschieben. Und das wird immer durchlässiger werden, sodass ich immer mehr selber auch auf mich hören, wie wir das jetzt heute, glaube ich, beschrieben haben, entscheiden kann, wie viel ich wann noch arbeite. Natürlich ist das keine nur Wohlfühlentscheidung, sondern auch eine harte finanzielle Entscheidung, wenn halt die Altersvorsorge noch nicht oder nicht so hoch ist. Das ist das eine. Und das andere geht halt auch einher damit, was wir auch oft jetzt auf der ganz privaten Seite auf die eigene Geldanlage setzen. Nur weil ich eines Tages dann gesetzliche Rente beziehe, muss sich und wird sich in meiner privaten Geldanlage nicht alles ändern. Das ist eher alles so ein fließender Übergang. Ja? Und das ist auch das, was wir ja schon immer sagen. Es ist nicht so, dass ich in der Rente keine Aktien-ETFs mehr halten kann oder dass ich dann radikal da meinen Aktienanteil reduzieren muss, sondern das ist eher so ein Ausphasen, so ein Übergang. Und das wird natürlich auch spannend sein, weil wir das als Gesellschaft auch nicht gewöhnt sind. Ne? Also das ist, in anderen Ländern, in Amerika nehme ich das ein bisschen stärker wahr, da ist das, ja, da gibt es schon auch Retirement, aber letztendlich arbeiten die Leute dann doch halt länger weiter, auch arbeiten insgesamt auch in vielen Fällen länger als in Deutschland. Und dieser schleichende Übergang, das müssen wir insgesamt als Bevölkerung, als Gesellschaft lernen, dass man nicht auf die Rente so, bist du jetzt eigentlich in Rente, nicht so eindeutig mit Ja oder Nein antworten werden können.
Und man kann natürlich diese 47.000 Euro auch tatsächlich nutzen, zum Beispiel, wenn man die Finanztipp 3x10 Strategie macht, ja, kann man ja theoretisch auch zuerst diese 47.000 Euro langsam verbraten und so die Entnahme aus dem ETF nach hinten schieben, ja, die erste, und so die Rendite erhöhen. Verlinken wir dir natürlich in den Shownotes den Ratgeber, wie du da das Maximum aus deinem ETF rausholst mit der 3x10 Strategie, aber dafür bietet sich's natürlich theoretisch an.
Und übrigens, also falls du jetzt noch nicht so nah an der Rente bist und dir denkst, oh, das ist ja schön, aber betrifft mich alles nicht, das sind natürlich alles Werte von heute. Also dürfen alle davon ausgehen, dass auch diese Werte mit der Zeit im Gesetz inflationiert werden. Mit anderen Worten, ich bin mir sicher, dass die in 10 Jahren diese 47.000 nicht mehr 47.000 sind, sondern irgendwie mehr. Ja.
Damit sind wir fast schon durch und kommen noch zu den Fragen von unseren Nutzerinnen und Nutzern. Und die erste kommt von Minimalistic You. Hey Saidi, wir als Alleinerziehende und Schwanger genug Geld haben zum Überleben.
Okay, da müsste eigentlich der Name, der Accountname schon Programm sein, ne? Minimalistik habe ich gehört. Also es ist natürlich einfach eine schwierige Situation, muss man ganz klar sagen. Ja. Und es gilt darum, aus, glaube ich, so vom Mindset her, sich klar zu machen, boah, ich bin wirklich in einer schwierigen Lage und ich muss mich einfach auch trauen, alles zu versuchen, auch alles auszureizen. Das geht davon, wie mache ich es mit dem Unterhalt? Also Alleinerziehende, ja, und Schwanger, also des Vaters oder der Mutter meines Kindes, ja, wie sieht es da mit Unterhalts? Man kann auch Unterhaltsvorschuss verlangen, zum Beispiel für eine Schwangerschaft, ja, dass man sagt, okay, ich brauche halt jetzt schon was, ja, weil ich dann aus dem Job rausgehe. Dann die ganzen staatlichen Hilfen, angefangen beim Wohngeld, fällt mir als erstes ein, wenn es da ist, natürlich dann Elterngeld, Kindergeld, das versteht sich von selbst. Aber es ist, glaube ich, in der Situation dann wirklich wichtig, die ganzen Spartipps, die wir bei Finanztipp haben, wirklich ernst zu nehmen. Also zu sagen, hey, ich schaue da nochmal genau hin. Was brauche ich wirklich an Abos? Wo kann ich noch Kosten sparen, weil ich noch keine kostenlose Kreditkarte habe oder weil ich da noch Kontoführungsgebühren zahle und diesen ganzen Kram. Aber auch natürlich im Alltag, ja, smart einkaufen gehen, gerade auch bei den Kindersachen. Ja, da gibt es ja auch, was weiß ich, kenne mich da nicht so perfekt aus, ne, aber diverse Rabattaktionen, ne, Punkte sammeln und so. Da lässt sich schon, das ist sicherlich mühsam, aber wenn man sich da, glaube ich, auch so das richtige, ja, nicht nur Mindset, sondern die richtigen Habits, ja, die richtigen Verhaltensweisen antrainiert, dann lässt sich da in vielen Fällen mehr machen, als man denkt. Und natürlich spielt der soziale Faktor eine große Rolle. Also das werden wahrscheinlich bestimmt alle, insbesondere Mütter, unterschreiben. Das Support-System ist halt extrem wichtig. Also frühzeitig zu überlegen, hey, wo brauche ich Hilfe? Wie kann ich Hilfe aus meinem sowohl familiären als auch Freundeskreis bekommen? Fängt bestimmt in vielen Fällen natürlich mit den Großeltern an, aber nicht nur da, wie kann ich mir bestimmte Jobs sozusagen so hinorganisieren, auch mit Backup übrigens. Ja, das habe ich selbst bei uns auch erlebt, obwohl wir natürlich zu zweit waren. Ja, was ist, wenn Oma mal ausfällt? Oma ist auch mal krank und so weiter und dann darf auf einmal halt nicht alles zusammenbrechen. Also das soziale Netzwerk ist extrem wichtig.
Und was wir auf jeden Fall empfehlen können, gerade auch bei solchen Fragen, schaut gerne bei unserem sag ich mal, zweiten Finanztipp-Podcast vorbei, der Geldreise, weil unsere Kollegin Anja und unsere Kollegin Dana kümmern sich da auch sehr, sehr oft um solche Themen und beantworten auch sehr ausführlich Fragen zu sowas. Also da seid ihr auf jeden Fall auch an der richtigen Adresse und ich glaube, dass die auch genau zu diesem Thema eine Folge geplant haben.
Ja.
Und die zweite Frage kommt von Beko-L764. Bin ich sehr gespannt. Hey Saidi, was haltet ihr von Trade Republic?
Ja, natürlich. Okay, also muss ich jetzt mal dich, liebe Hörer, abholen, falls du das noch nicht mitbekommen hast in den letzten Wochen. Haben wir uns bei Finanztipp öfter mal kritisch über Trade Republic, insbesondere ich auch, geäußert, obwohl wir natürlich Trade Republic als Depot, als Wertpapierdepot ganz klar sehr gut finden und das jedem hier ans Herz legen können. Es muss nicht Trade Republic sein, aber Trade Republic ist eine unserer Depot-Empfehlungen und gegen das Wertpapier-Depot von Trade Republic spricht man einfach überhaupt nichts, muss man ganz gesagt. Das ist einfach eine richtig gute App. Aber Trade Republic hat sich halt in letzter Zeit so ein paar Features überlegt, sage ich jetzt mal, wo wir einfach ein bisschen vorsichtig sind. Ja? Und das heißt, das ist, glaube ich, das, warum die Frage auch herkommt. Findet ihr jetzt Trade Republic eigentlich gut oder schlecht? Ja? Steht ihr zu denen oder nicht? Und wir sind halt Finanztipp und das bedeutet, dass wir Sachen kritisch uns anschauen und einfach ausgewogen und differenziert betrachten. Nochmal, Wertpapierdepot finden wir gut. Grundsätzlich kann man sich bei das wird ja jetzt gerade eingeführt, bei Trade Republic auch ein Girokonto machen lassen. Man kann ja das Verrechnungskonto in ein Girokonto überführen. Spricht jetzt auch erstmal nichts dagegen. Und auch den Cashback und so weiter mitzunehmen. Und dann gibt es auch noch ein paar ganz nette Zinsen. Aber darauf zu achten, auch wenn es jetzt wenn Trade Republic jetzt auch eine Vollbank ist und ja, man dann eine IBAN von Trade Republic hat, sollte man aufpassen, wo das Geld tatsächlich liegt. Das liegt nämlich in aller Regel nicht bei Trade Republic, bei der Bank selbst, sondern bei entweder einer Partnerbank, und da gibt es halt unterschiedlich, da gibt es die Deutsche Bank und JP Morgan, die sitzen beide in Deutschland. Auch das ist die deutsche Niederlassung von JP Morgan. Völlig unproblematisch. Dann gibt es zum einen die Citibank in Irland. Da hat uns Trade Republic jetzt gerade versprochen, dass alle deutschen Kunden von dann, wenn sie dem Girokonto zustimmen, von der Citibank in Irland weg sozusagen gesteuert werden, damit das nicht mehr unter die irische Einlagensicherung fällt, die wir so ein bisschen kritisch sehen. Es ist alles nicht dramatisch. Ja. Es geht nur darum, dass wir ja bei Girokonto, Tagesgeld, Festgeld sagen immer, das muss maximal sicher sein. Und da ist maximal sicher im Vergleich zu Deutschland, Österreich oder Holland beispielsweise oder auch Schweden, ist halt Irland nicht. Und dann gibt es noch eine vierte Partnerbank, nämlich die HSBC, die interessanterweise unter die französische Einlagensicherung fällt. Und auch Frankreich ist halt in den letzten Monaten, Wochen abgestuft worden. Dazu haben wir auch bei Finanztipp berichtet. Und deswegen sehen wir auch Frankreich nicht mehr als optimal sicher an. Das ist jetzt alles kein Grund für Panik. Ja, wir versuchen das auch differenziert darzustellen. Deswegen ist dieses Girokonto grundsätzlich schon immer noch ziemlich sicher. Aber wir sagen halt, wenn du das als Tagesgeldkonto verwenden willst, ja, dann geht doch eher kein Risiko ein. Da gibt es einfach auch unaufwendig andere Optionen, andere Tagesgeldkonten mit völlig kompetitiven, also vergleichbaren Zinssätzen. Die findest du natürlich in unserem Tagesgeldrechner, in unserem Tagesgeldvergleich bei Finanztipp. Kannst du mal da reinschauen. Und dann frage ich mich so, naja, okay, ich verstehe, wenn jemand jetzt sozusagen das Girokonto bei Trade Republic mit der Visa da verwenden will, kann man natürlich machen. Aber bevor ich jetzt da wirklich große Geldbestände auch über meinen Notgroschen hinaus und so weiter lagere, schwierig. Und dann kommt noch ein Faktor rein. Es kann sein, dass das Geld nicht nur bei einer Partnerbank liegt, das kann man in der App nachschauen, sondern auch in einem Geldmarktfonds derzeit von BlackRock. Und auch ein Geldmarktfonds ist jetzt grundsätzlich nicht irgendwie besonders risikoreich. Das ist schon auch eine sehr sichere Anlage. Aber es ist halt eine Wertpapieranlage und kein Tagesgeldkonto. Und du hast aber erstmal als Kunde das Gefühl, naja, es liegt ja auf einem Tagesgeld, also auf einem Girokonto ist gleich Tagesgeldkonto. Also mit anderen Worten, wenn eins von beiden gegeben ist, entweder es liegt in einem Fonds drin oder es liegt bei der HSBC tatsächlich, dann würden wir eher sagen, musst du da jetzt wirklich größere Geldbestände halten oder liegt dir nicht einfach irgendwo ein anderes Tagesgeldkonto dazu, was wirklich dann aus einem total so maximal möglich sicheren Land ist. Oder noch besser, wenn es wirklich um größere Geldbestände geht, Eigenkapital, Immobilie oder irgendwas in Richtung, naja, dann leg dir halt einen Geldmarkt-ETF gerne in dein Depot bei Trade Republic. Da hast du erstens die sicheren Empfehlungen getestet von uns, von Finanztipp. Und dann ist es auch klar, das ist halt was anderes dann als Tagesgeld. Wenn du da die entsprechende Börsenerfahrung mitbringst, ist auch vernünftig. Ich würde das nur nicht für den Notgroschen machen.
Dann kann ich nur sagen, vielen Dank, dieser Edi. Vielen Dank dir, liebe Nutzerinnen, liebe Nutzer, fürs Zuhören oder Zuschauen. Und falls du eine Frage hast, kannst du dich zum Beispiel über Spotify an uns wenden und da eine Frage stellen oder wahrscheinlich am einfachsten über unsere Instagram-Stories. Da kann man auch immer mal wieder Fragen stellen. Und dann suchen wir immer mal wieder welche raus, auch zu Themen, die oft gefragt werden oder auch zu Dingen, die bei uns zu selten zur Sprache kommen. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn du uns deine Frage stellst und hoffen, dass es klappt und wir sie hier im Podcast beantworten können. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite für dein Feedback und bis zum nächsten Mal ebenso. Tschüss.